Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist jetzt genau 17 Uhr im Olympiastadion in München. In diesem Augenblick läuft das Ultimatum der arabischen Terroristen ab, die hier in diesem Flügel links, den Sie eben gesehen haben, in der Connollystraße gegenüber dem Haus 24.
So hat sich das angehört vor fast genau 50 Jahren in der ARD. Der Korrespondent Lothar Löwe meldet sich da aus München. Am 5. September 1972, das war der Tag, an dem arabische Terroristen das israelische Olympiateam als Geisel nehmen.
Kriminalbeamte mit Maschinenpistolen. Die Situation ist außerordentlich ernst. Hier auf dem Vorplatz stehen Hunderte von Journalisten, viele Fotografen.
Diese Geiselnahme vor 50 Jahren, die ist ja blutig zu Ende gegangen. Alle 11 Mitglieder des israelischen Teams waren am Ende tot. Seitdem hat es immer wieder schwere Vorwürfe der Hinterbliebenen gegeben.
Germany was not able to protect them, not able to rescue them, not able to be there for them. So they're also responsible.
Anki Spitzer war das, die Witwe eines der Ermordeten, über die stümperhafte Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. Zum 50. Jahrestag dieses Dramas in wenigen Wochen, da sollte dieser Streit zumindest so ein bisschen beigelegt werden. Vertreter aus Deutschland und die Hinterbliebenen der Katastrophen wollten gemeinsam an diesen Tag erinnern. Aber jetzt haben die Familien der Opfer erklärt, wir reisen da nicht hin, wir machen da nicht mit. Ich habe darüber heute mit Tim Assmann in Israel gesprochen. Er erklärt uns die ganze Geschichte. Außerdem ein Thema heute, eine Umweltkatastrophe mit noch unbekannter Ursache. In der Oder sterben massenweise Fische und unzählige andere Lebewesen. Schuld daran hat vermutlich eine hohe Quecksilberbelastung. Aber woher das ganze Quecksilber kommt, das ist noch immer unklar. Mein Kollege Philipp Bansdorf schildert uns, was da gerade abläuft an der Oder. Alles an diesem Freitag, dem 12. August 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, es ist ein wichtiger Jahrestag und er ist nur noch wenige Wochen entfernt, der 5. September, ein halbes Jahrhundert nach der Geiselnahme bei den Olympischen Sommerspielen in München 1972. 11 israelische Sportler sind damals bei der missglückten Rettung ums Leben gekommen. Deutsche Politiker wollten eigentlich gemeinsam mit Vertretern der Hinterbliebenen an diesen grausamen Tag erinnern, bei einer Gedenkfeier in München. Aber die Hinterbliebenen haben jetzt angekündigt, sie werden nicht kommen. Unter anderem liegt das auch an einem jahrelangen Streit um Entschädigungen. Tim Assmann in Tel Aviv beobachtet das. Hallo Tim.
Ja, hallo.
Tim, was ist in diesen Tagen von den Familien der Hinterbliebenen zu hören?
Ja, letztlich scheint da ein Streit zu eskalieren, der schon seit Monaten schwelt und ja auch schon seit Monaten so teilöffentlich ist. Also bereits im Mai hat sich Anki Spitzer, das ist die Witwe des in München ermordeten Fechters, israelischen Fechters André Spitzer, und eine der wichtigsten Personen in dieser Opferangehörigen-Gruppe dementsprechend geäußert. Und sie hat damals, ich habe auch persönlich mit ihr gesprochen, ich kenne sie lange, gesagt, also sie erwartet sich von Deutschland jetzt einfach zum einen die Anerkennung einer deutschen Mitverantwortung an dem, was in München passiert ist und auch in Fürstenfeldbruck auf dem Flughafen bei München, wo damals ja diese Geiselnahme blutig zu Ende ging. Sie erwartet sich da die Übernahme von Mitverantwortung und vor allem wollen die Opferangehörigen, wir reden hier von einer ganzen Reihe von Familien und insgesamt mehr als 30 Personen, sie wollen entschädigt werden. Bisher ist tatsächlich Entschädigung als solche, also auch als Anerkennung von Mitverantwortung, nie geflossen, sondern eher in Form von Schmerzensgeld oder von Unterstützungszahlungen. Gleich nach dem Anschlag war das rund 1 Million Mark 1972. Das wurde über das Deutsche Rote Kreuz ausgezahlt. Dann später gab es nochmal 3 Millionen Euro umgerechnet rund. Das war Anfang der 2000er Jahre. Und nun hat die Bundesregierung in diesem Streit, um den offenbar eben auch nicht eskalieren zu lassen, ein Angebot gemacht von 5,4 Millionen Euro. Aber auch das ist den Opferangehörigen zu wenig. Sie rechnen da einfach ganz anders und sagen also zum Beispiel beim Anschlag auf die Penel-Maschine 1988 in Lockerbie, da musste Libyen, das hinter den, also Muammar Gaddafi, der Diktator, der libysche, der hinter den Anschlägen stand, umgerechnet 10 Millionen Dollar pro Familie oder pro Opfer zahlen. In diesen Größenordnungen bewegen sich auch ihre Erwartungen. Man liegt da also weit auseinander. Und auch deswegen scheint es jetzt so zu sein, dass zumindest die meisten dieser Opferangehörigen, einige wenige wollen es wohl doch tun, nicht nach München reisen werden. Aber man muss, glaube ich, sich ja ein bisschen auch von dem Zahlenwerk lösen. Zumindest wenn man sich mit den Menschen unterhält. Also wenn man mit Anki Spitzer spricht, dann merkt man, da geht es jetzt gerade um Geld, aber auch sehr stark um Emotionen. Also 5 Jahrzehnte, die von den Opferangehörigen als sehr demütigend, als sehr schmerzhaft empfunden wurden, in denen über lange Zeit ja ihnen auch die Archive nicht geöffnet wurden, sie immer wieder um die Freigabe von Dokumenten kämpfen mussten, in denen halt auch das Olympische Komitee sich lange nicht entschuldigt hat. Also da spielt ganz, ganz viel rein. Und das führt jetzt eben auch zu dieser Eskalation im Vorfeld dieser Gedenkfeier.
Warum hat denn Deutschland eigentlich nie Mitverantwortung übernommen? Ich meine, wenn man sich die Fakten zu diesem Attentat ansieht, es gibt da ja einige, auch einen sehr beeindruckenden Film, mindestens einen. Es gibt viele Dokumente. Ich habe eine Menge gelesen in den letzten Jahren darüber. Es ist ja eigentlich klar, dass Deutschland Verantwortung hat, würde ich jetzt mal sagen, oder die deutschen Behörden. Warum hat Deutschland da nie Verantwortung übernommen?
Da kann man tatsächlich ein bisschen nur spekulieren. Es geht sicherlich eben, ging sicherlich in den Jahrzehnten direkt danach auch darum, dass damals Verantwortliche sich dazu nicht so bekennen wollten. Mittlerweile könnte man aber sagen, der Münchner Polizeipräsident, der damalige bayerische Innenminister, die sind alle lange tot, das wäre doch jetzt kein Problem mehr. Es geht jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr um diese Mitverantwortungsanerkennung, denn die hätten wir wohl erwarten können bei dem Gedenken am 5. September in München. Da hätte ja Bundespräsident Steinmeier, wird da sprechen oder so ist es zumindest jetzt noch geplant. Mhm. Und da war eigentlich die Erwartungshaltung schon, dass er sich in die Richtung äußern würde. Aber es hat ja schon oft den Versuch der Angehörigen gegeben, hier auch etwas zu erreichen. Und da hat die deutsche Seite eben zum Teil auch abgelehnt. Es gab ein Gerichtsverfahren, das wurde dann wegen Verjährung eingestellt und Ähnliches. Letztlich ist es mir nicht so ganz erklärlich, warum man sich nicht schon vor langer Zeit einfach auch mal ganz klar dazu bekannt hat. Möglicherweise hat auch Juristisches da eine Rolle gespielt. Aber bei der Höhe der Entschädigungen geht es jetzt eben auch darum, dass die deutsche Seite sagt, also wir können nicht die israelischen Opferangehörigen höher entschädigen als deutsche Angehörige nach Anschlägen, die hier zum Beispiel waren.
Okay, gut. Und jetzt sagen die Hinterbliebenen also, aus Protest werden wir nicht fahren zu den Feierlichkeiten Anfang September nach Deutschland. Wie groß ist diese ganze Geschichte bei euch in Israel?
Sie ist jetzt eigentlich noch nicht so richtig groß, wenn man auf die israelischen Nachrichten guckt, auf die Öffentlichkeit. Da sind ganz andere Themen gerade weit oben auf der Agenda. München selbst, diese 50 Jahre, deren wird auch gedacht werden in Israel, aber eben nach jüdischem Kalender, also erst Mitte September, also nach den Feierlichkeiten in München. Aber das Thema wird jetzt groß und auch deswegen, weil es nämlich eine politische Ebene erreicht hat. Israels Staatspräsident Herzog hat geplant, zu der Feier nach München zu fahren. Und jetzt, wo aber die Opferangehörigen mehrheitlich sagen, wir fahren da nicht hin, weil wir uns von der deutschen Seite nicht gut behandelt fühlen, gerät halt Itzhak Herzog hier unter Druck, seine eigene Reise eben auch nicht anzutreten. Die Opferangehörigen sagen schon, das sei auch das, was sie wüssten, dass der israelische Präsident nun auch nicht fahren würde. Das ist so bisher noch nicht bestätigt worden. Allerdings wurde die Reise auch noch nie offiziell kommuniziert. Also es kann sein, dass man einfach sich gar nicht mehr dazu äußert und dann nicht fährt. Aber damit wäre natürlich diese ganze Gedenkveranstaltung in München schwer beschädigt. Es würde immer mit erwähnt werden, dass da nun der Opfer gedacht wird, aber die Angehörigen der Opfer an diesem Gedenken nicht teilnehmen wollen.
Was schätzt du denn, wenn da jetzt so ein Riesendruck sich aufbaut, beziehungsweise auch aufgebaut wird, ja, von den Opferfamilien? Kann man, glaube ich, auch verstehen. Gibt sicher gute Argumente dafür. Was läuft da jetzt gerade? Wird da weiter gesprochen? Wird da möglicherweise gerade auch hinter den Kulissen weiter verhandelt?
Also offiziell haben die Opferfamilien, zumindest die beiden Sprecherinnen, Anki Spitzer habe ich schon erwähnt, es gibt dann auch noch Ilana Romano, die Witwe eines weiteren in München ermordeten Sportlers, sie haben gesagt, wir werden definitiv nicht fahren. Diese Aussage gilt sicherlich auch für viele andere Angehörige. Ob das nun aber auch tatsächlich wirklich das allerletzte Wort ist, da könnte man, glaube ich, oder kann man noch ein kleines Fragezeichen hintermachen, denn wir dürfen sicher sein, dass hinter den Kulissen weiter darum gerungen wird, hier eine Einigung zu finden. Und an diesem Ringen eben mittlerweile auch wahrscheinlich der israelische Staatspräsident beteiligt ist, ganz sicher die deutsche Bundesregierung, ganz sicher auch der deutsche Bundespräsident und natürlich die Regierung in Bayern. Es kann schon sein, dass da auch, was die Höhe dieser angekündigten Entschädigung angeht, noch Bewegung drin ist. Das Grundproblem aber, dass die deutsche Seite sagt, wir können nicht höher entschädigen als bei Anschlägen mit deutschen Angehörigen. Das besteht natürlich weiterhin, dieses Problem. Ja, ich glaube, da ist noch nicht das allerletzte Wort gesprochen, aber Stand jetzt sollte man davon ausgehen, dass das dann eine Gedenkveranstaltung mit einem großen Schatten wird, der über dieser Veranstaltung liegt. Danach sieht es jetzt gerade aus.
Was für eine Art von Feierlichkeit ist das denn eigentlich, die da in Deutschland geplant ist?
Also die große Veranstaltung, Gedenkveranstaltung soll natürlich eben in München stattfinden, wo ja damals auch diese Geiselnahme stattfand und begann in der Connollystraße im Olympischen Dorf in München, als eben die Attentäter damals über einen unbewachten Zaun kletterten und dann in eine unbewachte Wohnung von israelischen Athleten eindrangen, sie als Geiseln nahmen und zum Teil auch schon in diesem Moment ermordeten. Und später eskalierte das Ganze dann in einem blutigen Desaster auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck bei München. Auch deshalb eskaliert, weil die deutsche Seite, die deutschen Sicherheitsbehörden ganz offenkundig eben überhaupt nicht wussten, wie sie mit so einem solchen Ereignis, mit einer solchen Geiselnahme umgehen sollen, nicht darauf vorbereitet waren, die Spezialisten fehlten. In Israel wird es so gesehen, dass eben auch ein Hilfsangebot von israelischer Seite nicht angenommen wurde. Also hier ist die Wahrnehmung der Bevölkerung ganz klar, Deutschland trägt Mitverantwortung, hat damals versagt. Und in Fürstenfeldbruck sollte eben auch an die Opfer gedacht werden. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Veranstaltungen natürlich auch stattfinden werden. Aber wenn es dabei bleibt, dass die Opferangehörigen nicht kommen, dann liegt eben der schon erwähnte Schatten über diesem Gedenken.
Tim Aßmann in Tel Aviv. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir gehen nach Brandenburg, an die Grenze von Deutschland und Polen. Da fließt die Oder. Und auf diesem Fluss, oder besser in diesem Fluss, spielt sich gerade eine Umweltkatastrophe ab, die bislang zumindest noch niemand so richtig durchschaut. Massenweise sterben dort Fische, schwimmen tot auf dem Wasser oder werden ans Ufer gespült. Philipp Bansdorf ist da hingefahren und hat mir vorhin erzählt, was er erlebt hat.
Also da verschlägt es einem wirklich die Worte, das muss man wirklich so sagen. Also man kommt an die Oder und man guckt nach links. Das komplette Ufer runter, tote Fische. Man guckt nach rechts, auch nur tote Fische. Das, überall ist auch so ein richtig intensiver Verwesungsgeruch. Also, und es gibt da an der Oder, die ist ja weitgehend naturbelassen, dort, wo sie Grenzfluss ist. Das heißt, da gibt es überall so kleine Buchten, wo auch normalerweise Fische gerade hinkommen zum Laichen, weil es da irgendwie so spezielle Strömungen gibt. Gerade diese kleinen Buchten, da stauen sich jetzt, also diese ganzen Fischkadaver drinnen, das ist ganz, ganz gruselig. Und man sieht dann auch, also an einer Stelle in so einem kleinen, eigentlich sehr lauschigen Dorf namens Le Bouz haben wir dann auch sogar Störche gesehen, die starksten da so auf so einer kleinen Sandbank herum, um diese Kadaver herum. Und also man sieht dann auch Vögel, die dann schon an diesen Kadavern essen. Man wahrscheinlich auch damit rechnen muss, dass das diese Vögel auch noch betrifft. Wenn das wirklich Quecksilber ist in diesen Fischen, und danach sieht es ja jetzt ganz stark aus, also das ist wirklich eine sehr, sehr gruselige Erfahrung gewesen.
Erklär uns das, was sagen gerade die Experten, was passiert da im Wasser in der Oder, was läuft da falsch?
Also es gab jetzt ja gestern schon dann die Information, dass Quecksilber in dem Wasser gefunden wurde, und zwar wohl auch richtig große Mengen. Das ging wohl darum, dass so ein Test, der das gezeigt hat, da reichte zunächst die Skala gar nicht aus, und dann musste da irgendwie nochmal gemacht werden. Und Quecksilber ist ja bekanntlichermaßen schädlich für Tiere und auch für Menschen. Wenn man zu viel davon im Körper hat, kann das zum Beispiel die Nerven angreifen. Es laufen aber jetzt gerade noch weitere Tests. Also das Landeslabor von Brandenburg, die sind damit noch beschäftigt. Die haben in den letzten Tagen Wasserproben genommen und testen ganz weitgehend auf sehr viele verschiedene Giftstoffe. Da werden heute im Laufe des Tages noch Ergebnisse erwartet. Und dann wird man, schätze ich mal, auch genauer wissen, was da jetzt wirklich ganz genau vorgefallen ist.
Was gibt's denn für Möglichkeiten? Was könnten die Ursachen sein?
Also es gibt Meldungen in Polen zum Beispiel über einen Chemieunfall in einer Toilettenpapierfabrik in Olawa. Das ist südlich von Breslau, so ungefähr, ich glaube, 200 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das ist jetzt alles noch nicht ganz sicher, aber es kann wohl durchaus sein, dass bei der Herstellung dort auch Quecksilber zum Einsatz kommt und dass das da irgendwie ausgetreten ist. Das ist alles noch nicht sicher, aber dass es irgendwie ein Chemieunfall in Polen war, da verdichten sich die Anzeichen gerade immer mehr. Was dann sehr tragisch war, war, dass also zumindest dieser eine Chemieunfall in dieser Toilettenpapierfabrik, der war schon Ende Juli. Und da kam wohl nie irgendeine Warnung in Deutschland an, dass ist ziemlich tragisch, denn hätte man das eher gewusst und hätte man eher gewusst, was da zum Beispiel jetzt für Giftstoffe in der Oder sind, dann könnte man auch diese Kadaver schneller wegräumen. Denn da sind jetzt zum Beispiel viele Landkreise in Deutschland gerade noch zurückhaltend, weil sie gar nicht wissen, was da genau für Giftstoffe drin sind. Deswegen laufen die Aufräumarbeiten noch gar nicht und die Kadaver liegen da länger rum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass sich auch zum Beispiel Vögel, die dann da rumknabbern, sich auch infizieren. Also da wird man vor allen Dingen, denke ich, jetzt diese Ergebnisse aus dem Landeslabor in Brandenburg hier abwarten müssen, was da genau jetzt in der Oder alles drin ist.
Philipp, dann will ich nochmal zurückkommen auf die Situation da an der Oder selbst. Du hast uns das ja sehr eindrücklich geschildert, was du da gesehen hast. Sind denn da viele Leute unterwegs, die sich darum kümmern, dass die toten Fische dort weggeschafft werden?
Also auf deutscher Seite vereinzelt hier und da. Also zum Beispiel in Frankfurt-Oder ist das Technische Hilfswerk war wohl schon gestern da unterwegs und nördlich am Nationalpark wurden wohl, oder in der Nähe des Nationalparks, unteres Odertal, wurde auch schon hier und da Fische weggesammelt. Aber vor allen Dingen sind die Leute noch zurückhaltend, auch weil die Behörden warnen vor jedem Kontakt mit Oderwasser. Also man soll da seine Hunde nicht reinlassen, man soll erst recht nicht drin baden, man soll um Gottes Willen nicht angeln gehen. Also es sind Aufräumarbeiten geplant. Da werden zum Beispiel auch jetzt so spezielle Mülltonnen rangekarrt, die die Behörden schon angeschafft hatten, eigentlich zum Kampf gegen die afrikanische Schweinepest, um da Wildschweinkadaver reinzutun. Die werden jetzt an die Oder gekarrt, um dann möglichst schnell anfangen zu können, wenn diese Laborergebnisse aus dem Landeslabor da sind, denn das ist den Behörden hier sehr wichtig, dass da die Helfer, die das dann machen, entsprechende Schutzausrüstung tragen, um nicht am Ende selber noch irgendwie vergiftet zu werden mit irgendwelchen Sachen, von denen man jetzt noch nicht weiß.
Was ist denn insgesamt dein Eindruck, wenn wir da über die Behörden sprechen? Wie eng arbeiten die deutschen Behörden da beispielsweise mit den polnischen zusammen?
Also in dieser Sache ist mein Eindruck, dass das wahrscheinlich jetzt eher ein Problem sozusagen auf polnischer Seite war, also innerhalb der polnischen Behörden auch, denn zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite von Frankfurt-Oder liegt die polnische Stadt Słubice. Dort wusste man wohl auch irgendwie von nichts. Und es gibt ja auch schon seit 1996 gibt es die Internationale Kommission zum Schutz der Oder. Da ist Deutschland drin, Polen und Tschechien, also alle drei Länder, durch die die Oder fließt. Und die sieht natürlich auch so Meldeketten vor, gerade für solche Fälle. Das wird auch immer mal wieder getestet, dass das funktioniert. Aber da kam diesmal absolut nichts durch. Wie gesagt, dieser Chemieunfall war Ende Juli. Die deutschen Behörden haben da nie so richtig von erfahren durch offizielle Kanäle. Aber auch polnische Behörden waren irgendwie überrumpelt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, gab es da irgendwie innerhalb Polens irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten.
Du hast uns jetzt erzählt von dem, was du da gesehen hast in der Gegend um Frankfurt an der Oder. Über welchen Abschnitt der Oder, über welches Gebiet sprechen wir denn eigentlich bei dieser Katastrophe? Über was für ein Gebiet erstreckt sich das? Oder ist das der komplette Oderverlauf?
Das ist der komplette Oderverlauf. Also ist damit zu rechnen, dass das bis in die Ostsee fließt. Da wurde auch der brandenburgische Umweltminister Vogel wurde dazu auch schon befragt. Der hat dann gesagt, also ja, eigentlich geht's nicht anders, als dass das komplett durch die Oder durchfließt. Gestern war diese Giftwelle wohl so ungefähr im Raum Schwedt. Er rechnet damit, dass wenn sie dann in die Ostsee fließt, dass sie spätestens dann so weit verdünnt ist, dass sie also ihre diese große Gefahr für Tiere und Menschen dann einbüßt. Aber vorher nicht.
Okay, und bislang sehen wir vor allen Dingen die toten Fische. Welche anderen Tiere könnten denn betroffen sein?
Also das haben wir auch gefragt bei Umweltverbänden und die haben uns gesagt, dass also auf jeden Fall auch betroffen sein werden zum Beispiel so kleine Krebse oder Insektenlarven, die im Wasser irgendwie sich entwickeln. Die sind mit ganz großer Wahrscheinlichkeit jetzt auch tot und das hat natürlich dann auch wiederum weitere Folgen, denn die sind ja auch zum Beispiel Futter für weitere Tiere oder die Vögel, das habe ich ja eben schon erwähnt, da liegen jetzt halt massenhaft Kadaver am Ufer rum und da gibt's Vögel, die sich daran machen und das dann essen. Da ist auch die Gefahr, dass dann Vögel sterben. Es kursieren auch schon Fotos im Internet von toten Vögeln oder auch von einem toten Biber zum Beispiel. Da ist jetzt natürlich nicht 100% klar, ob das daran liegt, aber die Gefahr ist auf jeden Fall da.
Philipp, das alles, was du da jetzt beschreibst, das klingt ja wirklich unfassbar. Nach einer riesigen Katastrophe, ein völliges Desaster. Was sagen denn eigentlich die zuständigen Politiker in der Region?
Also ein Thema ist natürlich auf jeden Fall diese fehlende Kommunikation mit Polen. Da hat sich zum Beispiel der brandenburgische Umweltminister Vogel, der hat da gesagt, sie tappen nach wie vor im Dunkeln. Und da ist einfach schon klar, dass das für Unmut sorgt. Dann hätte man das eher gewusst, hätte man zum Beispiel jetzt schneller Vorkehrungen treffen können, die Kadaver schneller raussammeln können, all solche Sachen. Der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder hat gesagt, dass ihm da jedes Verständnis fehlt für diese Informationspolitik oder für diesen Fehler, der da wohl zumindest passiert ist in Polen. Aber man darf auch nicht vergessen, das Ganze sorgt natürlich auch in Polen für sehr viel Aufregung. Also wir haben da auch mit Menschen in Polen gesprochen. Da ist also der Schock genauso groß wie auf der deutschen Seite der Oder. Und zum Beispiel auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, der hat auch gesagt, das ist ein absoluter Skandal und dass sie alles tun wollen, um die Ursachen zu finden und hier die Schuldigen zu bestrafen. Das hat er bei Facebook geschrieben. Also das sorgt, glaube ich, auf beiden Seiten der Oder für einen großen Schock.
Okay, werden wir sicher alles in den kommenden Tagen noch genauer verfolgen und auch sicher viel mehr zu hören. Vielen Dank bis hierher, Philipp Barnsdorf. Danke dir.
Gerne.
Der Streit um eine Entschädigung für die Hinterbliebenen 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von 1972 in München und die Umweltkatastrophe in der Oder. Unsere Themen heute hier bei der Tag an diesem 12. August 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.